Bevor es losgeht, lass uns zusammen beten. Die Predigt heute wird aus drei Teilen bestehen. Ich habe, einige von euch haben es mitbekommen, einen YouTube-Kanal gestartet letztes Jahr. Habe verschiedene Videos gemacht, jede Woche, montags kommen die neu raus. Und das ist einfach ein geistlicher Input, Impuls, um in die Woche zu starten. Einige von euch sind da schon Subscribers bei YouTube und kriegen das seit Monaten regelmäßig mit. Andere haben hier und da mal was gesehen, andere vielleicht noch gar nichts. Ich will heute die Predigt so gestalten, dass ich drei Punkte habe, die alle durch eines dieser Videos repräsentiert werden, zu dem ich deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und daran werden wir auch heute denken, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern werden am Ende des Gottesdienstes. Vater, ich bete, dass du einfach wirklich wirkst heute, dass jeder, was immer ihn jetzt beschäftigt, zur Seite legen kann, dass sein Geist frei wird, dass das Herz frei ist, dass wir aufnahmebereit sind für das, was du durch dein Wort heute sagen willst. Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist wirkst, Vater, bei jedem bist und das Herz von jedem berühren kannst heute, dass jeder mit ein bisschen mehr Glauben, ein bisschen mehr Hoffnung, ein bisschen mehr Liebe ins neue Jahr starten kann. In Jesu Namen bete ich. Amen. Ich bin hier am Stadtrand von Berlin unterwegs und hatte das Bedürfnis, bevor ich nach Hause fahre, nochmal in die Natur rauszugehen. Es passiert relativ selten, dass heutzutage Menschen mit Poesie und Dichtung berühmt werden. Eine der seltenen Ausnahmen ist eine junge Dame, Mitte 20, die heißt Julia Engelmann. Und sie hat Gedichte angefangen zu schreiben und auf verschiedenen Wegen sind die im Internet gelandet. Die Gedichte, die sie vorträgt, sind millionenfach geklickt worden. Es ist ein richtiges Phänomen geworden, was da passiert. Sie hat inzwischen einige dieser Gedichte auch vertont. Sie ist auch eine ganz ordentliche Sängerin und Musikerin. Das ist sehr bemerkenswert. Und ein Gedicht bzw. ein Lied, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, das hat den Titel Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme. Und sie macht eine Bestandsaufnahme, wie der Titel impliziert, von ihrem Leben. Und der ist in drei Teile geteilt. Teil 1, Dinge, die sie nicht hat. Und da zählt sie all die Dinge auf, die sie nicht hat. Sie hat, sagt, sie hat kein Sixpack, sie hat kein Swag, nicht diese Ausstrahlung, die sie sich wünscht. Sie hat verschiedene Dinge nicht. Sie hat vor allem eine Beziehung nicht, die sie sich sehr wünscht. Und der zweite Teil heißt Dinge, die ich habe, aber nicht mag. Da zählt sie verschiedene Charakterzüge an sich auf, die sie hat, aber eigentlich nicht mag an sich. Zum Beispiel Ängste, die sie hat, Angst vor dem Versagen, Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, Angst, falsche Wege zu gehen. Und verschiedene andere Dinge, auch materielle Dinge natürlich, die sie hat, aber wo sie sagt, naja, so richtig froh bin ich nicht, dass ich das habe. Und der dritte Teil ist dann einfach, was ich habe. Und da zählt sie alles mögliche, Sachen, Dinge auf, die sie hat. Ein bisschen differenzierter und feinsinniger, als ich das hier wiedergeben kann. Du kannst es selbst anhören. Ich erstelle den Link in die Beschreibung unten hin, wenn du das mal ausführlich hören willst. Aber vor allem kommt sie zum Schluss, Mensch, ich habe einen Körper, ich habe Augen, die sehen, ich habe Beine, die laufen. Irgendwie funktioniert das Ganze noch. Das ist ja schon was. Und ich habe eine Seele, möglicherweise, sagt sie. Und das ist doch ganz schön bemerkenswert. Und vor allem habe ich das Leben. Und ihre Schlussfolgerung aus diesem Ganzen, aus dieser Bestandsaufnahme ist, ich bin glücklich. glücklich. Ich finde es so erfrischend, wenn jemand von Herzen sagen kann, ich bin glücklich. Und glücklich sein, da gibt es Glücksforschung dazu, hat wenig Korrelation mit materiellen Dingen. Und hat eine große Korrelation, einen großen Zusammenhang zu der Haltung, zu dem, wie wir unser Leben sehen und was wir haben. Es gibt dieses englische Sprichwort oder Idiom, das heißt Count your blessings. Auf Deutsch, zähle deine Segnungen. Zähle einfach mal auf, was du alles für Segnungen schon hast. Und ich habe gedacht, das würde ich gerne mal wieder machen. Mich einfach hinzusetzen, eine Liste zu erstellen mit 100 Sachen, die ich habe und dankbar dafür zu werden. Weil das ist letztendlich der Schlüssel zu dieser Haltung. Das ist Dankbarkeit, Wertschätzung und das ist ein wichtiger Schlüssel zum Glück, was alle Menschen irgendwie suchen. So, zähle deine Segnungen und lass uns dankbar sein, uns darüber freuen, für all diese Dinge und das Leben, das wir haben. Bestandsaufnahme, das finde ich sehr passend für den Anfang des Jahres, eine Bestandsaufnahme machen. Ich finde, diese Stelle in 1. Thessalonicher Kapitel 5 gibt uns wirklich eine gute Struktur dafür, eine Bestandsaufnahme zu machen. 1. Thessalonicher 5 im etwas komprimierteren Lutherdeutsch, als diese Bibelstelle gerade eingeblendet wurde, sagt 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das, finde ich, könnten drei tolle Leitverse für das Jahr sein, für jeden von uns persönlich. Ich glaube, wenn wir das zu Herzen nehmen, was hier steht, und uns darauf konzentrieren dieses Jahr, dann wird es ein gutes Jahr werden. Seid alle Zeit fröhlich. Und das ist sonst eine Aussage, wie, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, sei fröhlich, das ist für mich so ein bisschen, ja, okay, also so auf Knopfdruck funktioniert das bei mir nicht. Aber der Maßstab zu sagen, fröhlich zu sein und mich zu messen, wie ist mein Fröhlichkeitslevel, wenn du willst, auf einer Skala von 1 bis 10, regelmäßig zu überlegen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fröhlich bin ich jetzt gerade im Moment? Wie fröhlich bist du im Moment, jetzt, wo du da sitzt, gerade? Versuch mal für dich einfach eine Zahl zu benennen. Und Fröhlichkeit ist für mich jetzt nicht so eine oberflächliche Haltung von Happiness. Hey, alles ist gut, alles läuft super, Daumen hoch, Aral, alles super. Das ist nicht, was Fröhlichkeit ist. Fröhlichkeit ist eine tiefe innere Haltung. Und die ist für mich sehr geprägt von von einer Haltung von Frieden, von Geduld, von Ausdauer, von Freundlichkeit. Freundlichkeit, also das ist einfach eine innere Haltung. Und wenn die nicht da ist, so eine tiefe Zufriedenheit und Grundfreude im Leben, unabhängig von Umständen, ist für mich ein Impuls zu sagen, wow, lass mich mal tiefer gehen. Lass mich mal sehen, ob ich nicht tiefer gehen kann in meiner Beziehung zu Gott, ob ich nicht tiefer gehen kann meine Beziehung zu Freunden und Geschwistern um mich herum und um wieder zu diesem Punkt zu kommen, wo ich wirklich Frieden habe. Manchmal habe ich keine Freude, weil ich einfach bestimmte Dinge unbedingt haben will und sie gerade nicht bekomme oder Gott sie mir bewusst noch nicht gibt, weil ich noch nicht im Moment zufrieden bin. Es gibt viele Gründe, warum das nicht der Fall sein kann, aber das finde ich einen guten Maßstab. Seid alle Zeit fröhlich, mich daran zu messen. Betet ohne Unterlass. Wiederum Bestandsaufnahme. Mach doch mal am Anfang des Jahres eine Liste von all den Dingen, für die du beten willst dieses Jahr. Und dann bete ohne Unterlass. Heißt das, 24 Stunden am Tag zu beten? Ich denke nicht. Das heißt einfach häufig dafür zu beten, beständig dafür zu beten, täglich dafür zu beten. Ich habe mir Ende des Jahres mal für einen Monat lang 5 Wecker am Tag gestellt, im Abstand von 2 Stunden. Und die sind dann jeden Tag, haben die automatisch geläutet. Und es war für mich ein Impuls, immer mal innezuhalten und Zeit fürs Gebet zu nehmen, anstatt nur zu rennen, zu tun, zu machen, für die Dinge zu beten, die ich gerade mache, für die Menschen zu beten, um die ich mich gerade sorge. Und vielleicht ist das eine Form von ohne Unterlass zu beten, aber es ist vor allem eine Haltung wiederum, beständig alles, was mich beschäftigt, was mich bewegt, an Gott abzugeben. Was wahrscheinlich wiederum dazu führt, alle Zeit fröhlich zu sein. Ein dritter Gedanke ist, seid dankbar in allen Dingen. Das finde ich eine spannende Herausforderung, fürs letzte Jahr schon, aber auch, also auch fürs neue Jahr. Es sieht so aus, dass die ganze Impfaktion sich länger hinziehen wird, als wir das erhofft hatten. Der eine oder andere hat vielleicht das Gefühl, dass Ende Januar alles vorbei sein wird. Das scheint nicht so zu sein. Nichtsdestotrotz ist es möglich, jetzt im Moment dankbar in allen Dingen zu sein, weil Dankbarkeit nicht das Ergebnis von erreichten Zielen und Aufgaben und Wünschen ist, sondern das Ergebnis von der inneren Haltung. Dankbar zu sein für das, was ich habe. Und wenn du willst, kannst du dieses Video, was wir gesehen haben, wir sehen gleich das nächste Video, aber wenn kannst du dieses Video angucken und einfach nochmal durchgehen. Du kannst in dem Video verlinkt, ist ein, wenn du auf den YouTube-Channel gehst, besser als gestern, wenn du das bei YouTube eingibst, findest du diesen Kanal und findest dieses Video auch. Und da ist dann auch dieses Lied verlinkt, wir können es leider nicht hier zeigen, dieses Lied von Julia Engelmann, wirklich eine ganz großartige Künstlerin. Aber du kannst es anhören und es gibt dir, denke ich, viele Impulse dafür, wofür du dankbar sein kannst und um eine Bestandsaufnahme zu machen. So, erster Gedanke, Bestandsaufnahme. Zweiter Gedanke, findet sie im zweiten Video. Ich muss dazu sagen, läuft schon? Okay, Thorsten, die Spiele springen gerade ein bisschen rum, das ist alles live hier gerade und ich habe auf dem Weg mitbekommen, dass es ein bisschen Internetprobleme gibt. Ich hoffe, das findet sich jetzt, ihr könnt für beten. Thorsten sagt Daumen hoch, jetzt läuft es wieder. So, erster Gedanke, Bestandsaufnahme. Zweiter Gedanke kommt jetzt mit dem zweiten Video. Schiffe sinken nicht wegen des Wassers, das sie umgibt. Schiffe sinken wegen des Wassers, das in sie eindringt. Der Begriff Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, umgeben von schwierigen Umständen, fest und stark zu bleiben und sich sogar charakterlich weiterzuentwickeln durch diese Umstände. Und darum geht es in diesem Video. Wir sind an der Havel in Berlin, die den westlichen Stadtteil umgibt. Und wir hatten hier in dieser Gegend ein Segelboot, als ich Student war. Und eines Morgens kam ich mit Freunden hierher. Ein Freund von mir hatte zwei seiner Geschäftspartner mitgebracht. Er hatte ein Startup damals, inzwischen ist er ein erfolgreicher Unternehmer. Und zu viert segelten wir auf dieser Jolle hier aus dem Hafenbereich heraus. Wir kreuzten gegen den Wind und kamen dann hier ins offene Wasser hinaus. Als wir den ersten Schlag auf dem offenen Wasser segelten, hat das Boot richtig Geschwindigkeit aufgenommen und wir kamen richtig ins Gleiten. Dann kam eine Windböe und das Boot kenterte und wir lagen alle im Wasser. Resiliere ist ein lateinisches Wort und es bedeutet zurückspringen oder gegenstoßen. Und ich bewundere meine Eltern, wie sie in Kriegszeiten aufgewachsen sind. Mein Vater hat vor einigen Jahren aufgeschrieben, was er erlebt hat als Kind. Und ich erinnere mich an ein Bild, wie er als vierjähriger Junge in einem Güterwaggon saß, bei minus 20 Grad. Und sie tagelang im Zug aus Ostpreußen geflohen sind. Menschen um ihn herum sind erfroren, er hat das gesehen. Und sie wurden im Schnee beerdigt. Meine Mutter wuchs ohne Vater, der im Krieg gefallen war, auf. Und ihre Mutter war eine Schneiderin. Und sie sorgte für diese drei Kinder. Sie lebten jahrelang in einer Notunterkunft. Trotz dieser Erlebnisse, die sie als Kinder hätten dauerhaft traumatisieren können, war es nicht so, dass das Wasser, das sie umgeben hat, sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, in sie eingedrungen wäre dauerhaft. Sondern sie sind stark geworden als Menschen. Und mein Vater ist ein Ingenieur geworden, hat studiert, hat viel Verantwortung übernommen im beruflichen Bereich. Und meine Mutter ist Lehrerin geworden, hat jahrelang eine Schule geleitet als Rektorin und hat viel Verantwortung in der Gesellschaft übernommen. Was macht es möglich, dass Menschen trotz schwieriger Umstände stark werden? Als wir hier gekentert waren und zu viert im Wasser schwammen, ging das Boot zum Glück nicht unter. Der Grund dafür ist, dass es an der Seite des Rumpfes Schwimmkörper hatte. Und so konnte selbst das Wasser, das in das Boot eingedrungen ist, das Boot nicht zum Sinken bekommen. Was bewirkt Resilienz in Menschen, sodass das Wasser, selbst wenn es manchmal eindringt, das Boot nicht zum Untergehen bringt? Ich könnte jetzt einen Vortrag darüber halten, über die 5 Punkte von Resilienz, aber du kannst es selbst googeln. Ich habe nicht vor, das jetzt hier ausführlich zu beschreiben. Aber ich denke, es gibt einen viel interessanteren Weg, etwas über Resilienz zu lernen. In den Sprüchen in Kapitel 1 im Alten Testament wird die Weisheit personifiziert beschrieben, wie eine Person, die man suchen und finden kann. Das heißt, dort auf den Straßen, auf den offenen Plätzen ist sie überall zu finden. Und ich finde, über Resilienz kann man viel lernen, wenn man die Welt um sich herum beobachtet, Menschen sieht, die Resilienz bewiesen haben in ihrem Leben. Vielleicht hast du diese Woche die Gelegenheit, mal auf eine Person zuzugehen und sie mal zu fragen, wie machst du das? Dass du umgeben von narzisstischen und zynischen Arbeitskollegen vielleicht hier so viel Zuversicht und Lebensfreude dir bewahrt hast. Oder einen Verwandten oder Bekannten von dir mal zu fragen, wie hast du es gemacht, dass du trotz dieses schweren Schicksalsschlags, den du erlebt hast, wieder zu einem zuversichtlichen, vollen Leben zurückgefunden hast. Schiffe sinken nicht wegen des Wassers, was sie umgibt, sondern wegen des Wassers, was in sie hineindringt. Denk mal darüber diese Woche nach. Hab einen guten Start in die Woche. So, Sprüche Kapitel 1, Vers 20. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore, sie redet ihre Worte in der Stadt. Und dann geht es weiter, was die Weisheit sagt. Also es ist praktisch jetzt ein Zitat hier. Was ruft die Weisheit an allen Orten? Wie lange wollt ihr unverständig sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. So, Resilienz ist ein spannendes Thema. Und ich bin darüber mal gestolpert, als ich soziale Arbeit studiert habe an der Katholischen Hochschule in Berlin. Und es ist einfach eine Beschreibung, es ist nicht etwas, was die soziale Arbeit erfunden hat, aber mit einem Begriff belegt hat, was einen Zusammenhang greifbar macht, der vielleicht nicht so sofort offensichtlich ist. Nämlich, dass Menschen unterschiedlich mit schwierigen Situationen herumgehen können. Und ich finde, die Generation unserer Eltern hat in vielerlei Hinsicht Resilienz bewiesen. Sie haben in einem völlig zerstörten Deutschland, das war keine Corona-Krise oder sowas, es war eine Krise. Keine Häuser mehr, kein Zuhause mehr, Millionen geflohen, kompletter Neuanfang, kein Geld, nichts davon. Und da haben sie angefangen. Nicht damit, dass sie zu Hause sitzen müssen und fernsehen müssen, wegen einem Virus oder so. Und tatsächlich haben die es geschafft, von null innerhalb von 15 Jahren oder so ein ganzes Land wieder auf die Beine zu stellen. In der Form haben sie Resilienz bewiesen, eine Widerstandskraft, dass sie eben nicht untergehen inmitten von schwierigen Umständen. Auf der anderen Seite hat es auch dazu geführt, das war einer der Kommentare in dem Video, den ich auch sehr treffend fand, dass es natürlich nicht heißt, dass das spurlos in ihnen vorübergegangen ist. Also ich für mich habe gelernt, dass meine Eltern tatsächlich sehr viel, wie ich immer wieder erzähle, und sehr erfolgreich ihr Leben neu aufgebaut haben. Aber dass manchmal diese Beziehung auf der Strecke geblieben ist, im Ganzen, weil man in so einem Überlebensmodus war, in so einem, okay, wir haben keine Zeit für Gefühle, wir haben keine Zeit für irgendwie uns mit unserem Innenleben zu beschäftigen, wir müssen machen. Und meine Mutter hat das Video gesehen und hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, ja, aber das ist also definitiv etwas, was wir aus dieser Zeit auch mitgenommen haben. Und als ich dann später ein Video gemacht habe, über eben eigene Gefühle zu beschreiben, da hat sie dann auch darauf geantwortet und hat gesagt, ja, das wäre mal interessant, kannst du mir mal dieses Gefühlsrad schicken? Ich möchte mal sehen, wie ich mich mehr mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigen kann und lernen kann, die besser zu benennen. Und die Kinder haben mit mir zusammen dann so aus Holz ein Gefühlsrad gebastelt und das schön bunt gestaltet alles mit diesen, weiß nicht, 80 oder 100 verschiedenen Begriffen, um Gefühle zu beschreiben. Und wie gesagt, ich will es nicht nur sagen, dass unsere Eltern das alles perfekt gemacht haben, aber ich meine, im Rahmen der Umstände ist es ziemlich bemerkenswert, auf jeden Fall. Aber für uns als Christen bin ich überzeugt, wir sollen den Anspruch an uns selbst haben, dass wir in der Corona-Krise, wenn wir uns runtergezogen fühlen, nicht untergehen durch unsere Beziehung zu Gott. Das ist, was es hier heißt in den Sprüchen, dass diese Weisheit laut auf der Straße ruft. Und was sie ruft, ist, wie lange wollt ihr unverständig sein? Und die Aussage ist, wenn ihr euch Gott nicht naht, werdet ihr es sehr schwierig haben. Egal in welchen Umständen, ob Corona-Krise oder Verlust in der Familie oder Arbeitsplatzverlust oder was auch immer. Und die Nähe zu Gott zu suchen, ist und bleibt ein Hauptziel für mich dieses Jahr. Aus dem Resilienz entstehen kann, aus dem Zuversicht jetzt schon entstehen kann, mit dem, was immer dieses Jahr an Schwierigkeiten, Herausforderungen auf mich zukommt. Und ich will euch ermutigen, als Gemeinde und herausfordern, das als zum Ziel für euch zu machen, dieses Jahr Gott nahe zu bleiben, vielleicht euch selber das Ziel zu stecken, näher zu sein als jemals zuvor. Vielleicht bist du Christ seit 20, 30 Jahren. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, ich will dieses Jahr Gott näher sein als je zuvor. Wenn du dir diesen Maßstab setzt, und es geht nicht darum zu sagen, ja, aber ich habe es nicht geschafft, das war nur das drittnächste Jahr oder sonst irgendwas. Es geht darum, ein hohes Ziel zu haben. Sagen, ich will Gott nahe sein. Das ist genauso, als wenn du sagst, wenn deine Frau dich fragt, hey, was ist unser Ziel für unser Jahr? Wie wäre es, wenn wir uns als Ziel stecken, wir wollen einander dieses Jahr näher sein als je zuvor? Und du sagst so, ja, nee, das ist irgendwie, weiß nicht. Also vielleicht können wir so ins Ziel stecken, so das viertnächste Jahr zu haben. Ich meine, das ist nicht inspirierend. Aber in der Beziehung zu deiner Frau wirst du sagen, ja, lass uns versuchen, einander so nahe wie möglich zu sein. Und das ist die Haltung, zu der ich euch ermutige, ermahne, herausfordere, sie gegenüber Gott zu haben. Und in Sprüchen heißt es, siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und meine Worte kundtun. Wir starten eine Predigtenserie am 17. Januar. Gott wird versuchen, uns seine Weisheit kundtun zu lassen. Durch ein Buch, und wir erzählen euch am nächsten Sonntag, welches Buch aus der Bibel das sein wird, durch das wir durchgehen werden. Aber wir wollen das ist ein Buch, was sich hervorragend eignet, um es auch zu nehmen, um jeden Tag ein Kapitel, jeden Tag des Monats ein Kapitel zu nehmen. Sneak Preview, es hat 31 Kapitel. und dann zu sagen, okay, lass mich mal sehen, was Gott mir kundtut durch sein Wort. So, Resilienz kann, soll für uns Christen vor allem aus unserer Beziehung zu Gott kommen. Und aus unseren Beziehungen untereinander. Das war übrigens eine große Stärke der Nachkriegsgeneration. Dass sie gemeinsam ihre Häuser aufgebaut haben, dass sie sich gemeinsam unterstützt und gegenseitig geholfen haben. Und auch da können wir als Christen uns was von abgucken. Was immer wir tun, gemeinsam zu machen und opferbereit zu sein füreinander. Fußnote. Und die dritte Ermutigung findet sich im dritten Video, das wir jetzt gleich sehen. Ich bin am Hauptbahnhof in Berlin. Da geht es gesundheitlich schon wieder viel besser. Vielen Dank an alle, die sich gesorgt haben und nachgefragt haben. Ich bin negativ getestet worden. Es hat zwar 4 Tage gedauert, bis ich das Ergebnis hatte. Aber es geht mir gut. Ich bin wieder auf den Beinen. Heute fahren wir nach Straßburg, um dort verschiedene Leute zu treffen und Pläne zu schmieden für das nächste Jahr. Das Thema des letzten Videos war, sich selbst zu lieben. Und es ging darum, wie Jesus uns gelehrt hat, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und meine Hypothese war, dass möglicherweise ein begrenzender Faktor dafür, wie wir andere Menschen lieben können, ist, wie sehr wir uns selbst lieben. Heute möchte ich unsere Gedanken mal auf eine andere Aussage richten. Jesus hatte mich auch gesagt in Lukas Kapitel 14, wer zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder und dazu sich selbst, der kann nicht mein Nachfolger sein. So, was jetzt? Jesus hat gesagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst und wir sollen uns selbst hassen. Wie geht das zusammen? Wenn wir Christen sein wollen, dann streben wir nach etwas, nach dem höchstmöglichen Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, Christ zu sein. Und die Frage ist, woraus ziehen wir die Werte, nach denen wir streben? Woraus ziehen wir die Ziele, nach denen wir streben? Dichtete Nietzsche, Gott ist tot. Und häufig wurde das, also das ist in einem Zusammenhang gesagt worden, aber häufig wird dieser Vers genommen und man sagt, naja, Nietzsche hat triumphierend behauptet, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er hat seine Beobachtung beschrieben, dass es so scheint, wie Menschen sich verhalten, die sich Christen nennen, dass Gott irgendwie tot sein muss. Und er hat gesagt, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, wo Menschen anscheinend immer weniger eine Basis in ihrem Glauben haben. Er hat sogar noch mehr gesagt. Er hat etwas vorhergesagt. Ein anderes Zitat von ihm ist, im nächsten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, wird es nicht genug Wasser geben, um das Blut abzuwischen, was Menschen vergießen werden. Die Idee ist, dass er gesagt hat, dass wenn wir diese Basis im Glauben verlassen, dann müssen wir aus uns selbst Werte entwickeln. Und er hat gesagt, ich glaube nicht, dass der Mensch dazu fähig ist. Und das Ergebnis wird sein, dass Menschen sich gegenseitig umbringen werden. Und in dem Sinn war das eine geradezu prophetische Vorhersage über das 20. Jahrhundert, was das blutigste und zerstörerischste Jahrhundert war in der Menschheitsgeschichte. Im Ersten Weltkrieg sind 9 Millionen Menschen getötet worden. Im Zweiten Weltkrieg sind zwischen 50 und 60 Millionen Menschen getötet worden. Danach im stalinistischen Russland eine neue Ideologie, die den Glauben ersetzen sollte. 20 Millionen Tote, mindestens. Die Roten Khmer, Pol Pot, das Regime hat innerhalb von 3 Jahren 2 Millionen Menschen getötet in einem Land, das 8 Millionen Einwohner hatte. Und die Liste geht weiter und weiter. Im maoistischen China 70 Millionen Tote aufgrund von ideologischen Abirrungen. Was Nietzsche gesagt hat, ist geradezu wahr geworden. Und Jesus hat gesagt, wer ihm nachfolgen will, wer nach so einem so hohen Wert streben will, dass er dieses Wesen von ihm annehmen will, diese Werte, diese Ziele annehmen will, der muss bereit sein, sich selbst zu hassen. Und ich denke, was er gesagt hat, ist, dass wir bereit sein müssen, uns einzugestehen, dass in uns selbst wenig Gutes an sich zu finden ist. Und dass wir bereit sein müssen, das abzulegen und hinter uns zu lassen, um dann uns zu öffnen für Werte und für Ziele, die höher sind als wir selbst. Darum die Frage für diese Woche: Woraus ziehst du deine Werte? Woraus ziehst du deine Überzeugungen? Woraus ziehst du deine Ziele? Was ist deine Basis? Kann das wirklich alles aus dir selbst kommen? Ich wünsche euch einen guten Start in diese Woche. Musik ist ja. Okay. Gut. Johannes 14, Lukas 14, Vers 25. Es ging aber eine große Menge mit ihm. So, viele Menschen fanden Jesus damals toll. Die haben gesagt, Mensch, der Jesus, das ist ein Hammertyp, toller Charakter, finde ich super, Daumen hoch. Und was die Leute an Liebe und Annahme von ihm gesehen und erlebt und erfahren haben, haben sie geschätzt und bewundert. Und er wandte sich um zu dieser großen Menge und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich meine, das ist eine Aussage, die ist in der Bibel drinnen, aus einem guten Grund. Und der Grund dafür ist, dass Christentum ohne Selbstverleugnung nicht funktioniert. Die Gedanken von Jesus sind großartig, sie sind inspirierend, sie sind ermutigend. Was Paulus über Gnade und Liebe lehrt, ist großartig, inspirierend und Balsam für meine Seele jeden Tag. Jesus nachzufolgen funktioniert nicht, ohne mich selbst zu verleugnen. Oder wie Jesus sagt, bereit zu sein, mich selbst zu hassen. Nun, die meisten von euch sind lange genug Christen, um zu verstehen, dass sich selbst hassen heißt nicht, sich zu schlagen und irgendwie ständig zu sagen, was bin ich doch für ein Loser, wie schlecht bin ich oder sonst irgendwas. Das heißt, sich einzugestehen, dass es Gott gibt, dass Gott allmächtig ist, dass er die Welt geschaffen hat, dass er weiß, wie ich funktioniere, der weiß, wie mein Leben funktioniert. Und dass meine Erkenntnis dazu deutlich geringer ist. Und dass ich deshalb, obwohl ich viel studiert habe, obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin, obwohl ich 10 oder 12 oder 13 Jahre Schulsystem durchlaufen habe, nicht schlauer bin als Gott. Und ohne diese Bereitschaft, mir das einzugestehen, die dazu führt, dass ich Gott regelmäßig suche, dass ich mich Gott regelmäßig nahe, dass ich seine Nähe suche, weil ich weiß, ich brauche seine Erkenntnis, ich brauche seine Perspektive über mein Leben, ich weiß, ich brauche seine Hilfe, um meine Prioritäten immer wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Funktioniert Christentum nicht? Funktioniert das, was Jesus gelehrt hat, nur auf einer humanistischen Ebene? Und deshalb sagt er auch, wer zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Also er will einfach nur sagen, die Beziehung zu Gott und das, was Jesus gesagt hat, muss einfach mehr Wert haben als all das, was euch Brüder, Frau, Mutter, Kind und so weiter sagen, denken, euch vermitteln wollen. Es hat alles seinen Wert und seinen Platz. Aber die Beziehung zu Gott muss wichtiger sein. Und das, was Gott sagt. Und das zeigt sich darin, dass ich diese Haltung habe, zeigt sich darin, ob ich Gottes Wort lese und darin seinen Willen suche. Das Maß, wie viel Zeit du im Wort verbringst, ist ein Maßstab dafür, wie sehr du Gott wichtiger nimmst als dich selbst. Das ist meine Ermutigung und Herausforderung an euch fürs neue Jahr. Gott wichtiger zu nehmen. Die ganzen Beispiele, die ich dort aufzähle, sind, denke ich, gute Beispiele. Was Nietzsche gesagt hat, ja, Gott ist tot. Er hat sich die Christenheit, was ihm sich damals im 19. Jahrhundert dargestellt hat, angeguckt, er hat gesagt, ich bin nicht sicher, ob da noch ein Gott ist. Nicht so beeindruckend. Ja, ich glaube, er wäre beeindruckter gewesen, wenn er Christen gesehen hätte, die Jesus an erster Stelle gehabt haben, die einander mehr lieben als sich selbst, die bereit sind, opferbereit zu sein füreinander. Wenn er diese Liebe gesehen hätte, hätte er diese Worte nicht gewählt. Und seine Voraussage, dass die Tatsache, dass Menschen im Moment denken, wichtige Dinge gefunden zu haben und jetzt versuchen, weil sie ja Gott abgelegt haben, aus sich selbst Werte kreieren können, hat er sehr treffend vorausgesagt, dass das nicht funktionieren wird. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Beweis dafür als das 20. Jahrhundert. Noch nie haben Menschen mehr Dummheiten gemacht. Und das war nicht im Namen Gottes oder sonst irgendwas, das war in dem Namen von Ideologien. Von Nationalsozialismus, von Kommunismus, von was immer sich Leute als Neuen ausgedacht haben, führte immer dazu, dass sie versucht haben, andere zu unterdrücken und ihr eigenes Fleisch durchgedrungen ist. Dazu geführt, dass sie bereit waren, für blöde Ideologien Millionen von Menschen umzubringen. Darum sagt Jesus an anderer Stelle, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, trägt es keine Frucht. Wenn wir nicht bereit sind, zu uns selbst zu sterben und zu sagen, so wichtig bin ich nicht, aber ich öffne mich, um zu lernen, dann kann daraus ganz viel Frucht entstehen. So, und das ist das, was wir beim Abendmahl feiern. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir genau daran, was Jesus gesagt hat. Dass wenn das Samenkorn in die Erde fällt und er stirbt, trägt es viel Frucht. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Er war bereit, dorthin zu gehen und Menschen zu helfen, für sie da zu sein. Er war bereit zu sterben zu sich selbst. Er hat das, was er hier geprägt hat, für uns selbst vorgelebt. Und das feiern wir beim Abendmahl. Lasst uns, bevor wir das Abendmahl feiern, dafür beten und dann daran denken. Vater, danke für die Möglichkeit, jetzt hier zusammen das Abendmahl zu feiern. Danke für dein Wort, was uns immer wieder lehrt und inspiriert und stärkt. Ich bete, Vater, dass dein Geist in jedem Einzelnen wirken wird, dass er sich dir nahen kann, dass er über sich nachdenkt, Vater, und dass wir nicht nur über uns selbst nachdenken, sondern vor allem über Jesus und wie er uns das alles vorgelebt hat in seinem Beispiel und wie viel Frucht daraus entstanden ist. In Jesu Namen bete ich. Amen.